Wann immer ich zu einer Ärztin, einem Arzt gehe, denke ich mir, weiß der oder die jetzt auch wirklich darüber Bescheid, dass ich eine Frau bin, und wird das jetzt mitgedacht?
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Mein Name ist Leonie Zimmermann und ich habe heute gleich zwei tolle Gästinnen bei mir. Katharina Hotter ist Gesundheitspsychologin und Pädagogin. Sie gibt Workshops zur Gendermedizin und arbeitet in einem intersektionalen Gesundheitszentrum für Frauen und Mädchen hier in Wien. Und Silvia Geiswinkler, Soziologin und Expertin für Frauen- und Gendergesundheit bei der Gesundheit Österreich GmbH. Sie schaut besonders darauf, wie soziale Faktoren unsere Gesundheit beeinflussen. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Danke.
Heute geht es um ein Thema, das uns alle früher oder später angeht und trotzdem nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Unsere Gesundheit. Oder genauer gesagt um die Lücke zwischen Männern und Frauen, die es in der Medizin gibt. Besser bekannt als Gender Health Gap. Ich dachte ehrlich gesagt lange, dass ich beim Arztbesuch darauf vertrauen kann, dass mir gegenüber jemand sitzt, der weiß, wie er mir helfen kann. In der Realität ist das aber leider nicht immer der Fall, zumindest für uns Frauen. Der Mann gilt noch immer als Standard in der Medizin. Wir Frauen sind also eher die Abweichung von der Norm. Das bedeutet in der Praxis auch oft, wir werden nur mitbehandelt, statt als Individuum in den Fokus gestellt. Und das hat Folgen, die wir alle merken. Ich habe Ihnen nur ein paar Beispiele mitgebracht. Medikamente werden oft nach Studien an Männern dosiert, was zu falschen Angaben für Frauen führt. Herzinfarkte werden bei Frauen häufiger zu spät erkannt, weil die Symptome anders sind, was eine höhere Sterblichkeit zur Folge hat. Krankheiten wie Endometriose brauchen Jahre bis zur Diagnose, weil sie schlechter erforscht sind, was das Leiden von Betroffenen unnötig verlängern kann. Kurz gesagt, unser Gesundheitssystem passt nicht immer so gut zu unseren Körpern, wie es sollte. Das ist Fakt. Und trotzdem gibt es noch viele offene Fragen rund um den Gender Health Gap. Warum gibt es ihn überhaupt? Was bedeutet er für unser Leben? Und vor allem, wie können wir trotzdem selbstbestimmt und gesund leben? Wir versuchen, uns diesem Thema jetzt gemeinsam zu nähern. Fangen wir persönlich an. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Gender Health Gap gemacht, Frau Hotter?
Ja, ich oute mich da jetzt natürlich ein bisschen auch als Patientin. Ich bin eine von ganz vielen Frauen, die mit wiederkehrenden Harnwegsinfekten zu tun hat. Also da ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, vor allem in einer gewissen Altersgruppe, wie viel Frauen das prozentuell betrifft im Vergleich zu Männern. Sehr häufig war die Antwort die medizinische Antwort drauf, Antibiotikagabe. Vor allem von männlichen Urologen, muss ich sagen, war das Gespräch dann auch relativ kurz. Also ich bin wenig aufgeklärt worden, was kann ich da eigentlich präventiv tun. Auf meine Frage, ob das was damit zu tun haben kann, dass ich vielleicht schon in der Perimenopause bin, habe ich nur ein Schulterzucken bekommen. Also Erzählungen in dieser Art, ja, kriege ich sehr häufig von unterschiedlichen Richtungen, ob privat oder beruflich. Also das ist ganz offensichtlich einfach zu schlecht untersucht und aus meiner Sicht ausreichend. Also es ist nicht ausreichend gut medizinisch behandelbar, also zumindest für mein Empfinden.
Mhm. Ja. Haben Sie ähnliche Erfahrungen oder liegen die Themen bei Ihnen anders?
Nein, sie liegen nicht anders. Ich glaube, was bei mir eher ist, wann immer ich zu einer Ärztin, einem Arzt gehe, vor allem auch HausärztInnen, denke ich mir, weiß der oder die jetzt auch wirklich darüber Bescheid, dass ich eine Frau bin, und wird das jetzt mitgedacht? Gerade zum Beispiel auch bei Blutbild oder in dem Fall Bluthochdruck, Medikamente, kurzfristige. Das heißt eigentlich immer, wenn ich dort bin, bin ich nicht sicher, ob das eigentlich jetzt tatsächlich abgestimmt ist auf mich, was ich eigentlich gerade brauche, auf die Symptome, die ich gerade habe, und dass ich in dem Fall eben weiblich bin. Ganz konkret natürlich jetzt auch, was jetzt Thema ist, bei den Wechseljahrssymptomen, die dann in meinem Fall auch schon zum Teil früher aufgetreten sind, als jetzt vielleicht vermutet vom Mittelwert her. Aber auch da hat einfach nie eine Ärztin oder ein Arzt irgendwie irgendwas dazu gesagt oder irgendwas nachgefragt. Interessanterweise hat das dann irgendwann mal eine Urologin gemacht, bei der ich eben auch wegen einem kurzfristigen, in dem Fall zum Glück, Harnwegsinfekt war. Und dachte, aha, spannend, dass die jetzt irgendwie nachfragt. Aber es zeigt einfach auch, zumindest in meiner ganzen Geschichte, wenn jemand nachgefragt hat, was immer irgendwie der Hintergrund, dass es anscheinend halt auch persönliches Interesse gegeben hat und persönliche Fortbildungen von einzelnen ÄrztInnen, aber dass es keine flächendeckende Versorgung ist. Ich glaube, das ist das, was wir dann auch insgesamt heute nochmal wahrscheinlich besprechen werden, wie der Gender Health Gap irgendwie aussieht.
Jetzt haben Sie ja beide zwei sehr persönliche Erfahrungen beschrieben, die aber sich ja auch leider gesamtgesellschaftlich niederschlagen. Sie, Frau Geiswinkler, erforschen als Soziologin ja auch die tatsächlichen Genderunterschiede in der Medizin. Wie würden Sie sagen, verstärken soziale Faktoren wie Care-Arbeit, Geschlecht und Einkommensunterschiede gesundheitliche Ungleichheiten?
Also da gibt's, das hat jetzt mal in dem Fall nicht nur mit Geschlecht zu tun, aber das ist einfach, da gibt's eine absolut evidente Studienlage, zum Beispiel zu erhöhtem Armutsrisiko, was das für Auswirkungen auf Gesundheit hat. Das ist in dem Fall tatsächlich ganz generell so, also dass die Lebenserwartung bei Menschen, die in Armut leben, einfach massiv weniger Lebensjahre beträgt. Aber bei Geschlecht hat es natürlich damit zu tun, dass, was wir jetzt auch vorher anhand der persönlichen Beispiele schon gesagt haben, wer wird eigentlich angesehen, auf wen ist eigentlich der Blick gerichtet, auch in der Forschung, in der medizinischen oder eben auch gesellschaftlich. Wer gilt als Norm, was Sie auch schon im Intro jetzt erwähnt haben. Und das merken wir auch in der Studienlage und in der Datenlage. Und wo wir es auch merken, weil wir in unseren Arbeiten ja schon auch immer partizipativ arbeiten, aber das weiß meine Kollegin wahrscheinlich auch, ein ganz großes Problem, das sich durchzieht, ist, dass Mädchen oder Frauen jeden Alters einfach sich nicht ausreichend ernst genommen fühlen, wann immer sie im Gesundheits- oder Versorgungssystem andocken. Und das zieht sich dann durch von Themen wie zum Beispiel Gewalterfahrungen frühen oder sexuelle Belästigung, die psychischen Druck auslösen, was wiederum Stress auslöst, und Stress hat einfach dann tatsächlich auch, also schlägt sich einfach wirklich dann tatsächlich nieder in körperlichen Symptomen. Also das ist dann nichts mehr, was irgendwie leicht wegzustecken oder zu ignorieren ist, sondern das sind dann einfach auch Werte, die sich einfach wirklich auf zum Beispiel Herz-Kreislauf auswirken und zum Beispiel auch sowas wie Stress durch Mehrfachbelastungen.
Jetzt hat die Kollegin ja gerade schon gesagt, dass Sie, Frau Hotter, das ja vielleicht auch beurteilen können. Sie arbeiten in einem Frauengesundheitszentrum in Wien. Was läuft bei Ihnen anders, beziehungsweise worauf achten Sie besonders, um Frauen eben abzuholen und im Gesundheitssystem gut aufgehoben fühlen zu lassen?
Ja, zuallererst, wenn man das Wort Frauengesundheit hört, dann denken viele als erstes an eine gynäkologische Praxis. Ja. Das ist überhaupt nicht unser Fokus. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, auch dieser Blick, der medizinische Blick, gynäkologische Blick. Aber wir versuchen, Frauengesundheit halt wirklich ganzheitlich zu sehen und haben ganz stark diese psychosoziale Perspektive auf das Thema. Und wir versuchen überwiegend Frauen anzusprechen, die sozioökonomisch benachteiligt sind, ja, in dem Wissen, dass es gerade Frauen sind, die in Armut leben, die schlechtere Gesundheitschancen haben. Und da versuchen wir, so ein bisschen mehr gesundheitliche Chancengerechtigkeit zu ermöglichen oder halt vor allem da mit Gesundheitsförderung anzusetzen, die Ressourcen zu heben, Beratung anzubieten, psychologische, psychotherapeutische Beratung anzubieten. Also unsere Frage ist eher so, okay, wie schauen die Rahmenbedingungen aus und wie kann man hier Gesundheit erhalten oder herstellen?
Mit was für Erfahrungen kommen die Frauen zu Ihnen?
Das Thema Gewalt ist schon eingebracht worden. Also sehr, sehr, sehr häufig gibt's in der Biografie vielleicht auch gar nicht mehr aktuell, ja, aber ob das in der Kindheit ist oder in einer längeren romantischen, partnerschaftlichen Beziehung, wo es Gewalterfahrungen gibt, ja, große Existenznöte, Alleinerzieherinnen. Diesen Dauerstress, ja, gepaart mit ganz schlechtem Selbstwert, weil so viele Frauen so das Gefühl haben, ich muss das alles allein hinkriegen, ich muss das alles schaffen, und das einfach schlichtweg unmöglich ist oft, das alles allein hinzukriegen. Ja, sehr viele Frauen natürlich mit Migrationshintergrund, die dann auch im Gesundheitssystem auf Diskriminierung stoßen oder die sich halt nochmal schwerer tun, ja, auf ihren Rechten zu bestehen. Ja, also sehr, sehr vielfältig. Da gibt's eigentlich nichts, was nicht auftaucht bei uns. Ja.
Jetzt ist ja die Benachteiligung im Gesundheitssystem klingen ja sehr viel weitläufiger, als dass man jetzt sagen würde, okay, es sind quasi nur Frauen und das ist pauschal sozusagen. Jetzt reden wir schon seit ein paar Jahren über den Gender Health Gap. Warum halten sich diese Ungerechtigkeiten trotzdem so hartnäckig, Frau Geiswinkler?
Also da kann ich, glaube ich, wirklich inzwischen eine Einschätzung dazu abgeben, die, glaube ich, tatsächlich richtig ist. Das hat wirklich zu tun mit dem, wie das Gesundheitssystem, die Forschung historisch gewachsen ist. Und das ist einfach nicht so leicht aufzubrechen. Also wir reden da halt nicht von 10 Jahren, 20 Jahren, sondern halt wirklich von über 100 Jahren. Und also das sind Zeiträume, wo sich bestimmte Strukturen manifestieren. Also woran wird geforscht, wozu gibt es auch Evidenz, auch zum Beispiel gerade bei den klinischen Studien zu Medikamenten, das ist auch gar nicht, also da muss ich sagen, das ist ja tatsächlich auch gar nicht so einfach, da das wieder aufzulösen, einerseits irgendwie eben, wer waren die Probanden in den 50er Jahren und sozusagen, was ist auch anschlussfähig, wenn es neue Tests gibt, um das Medikament sozusagen überzuführen, damit es auch irgendwie Frauen oder auch nicht binäre Personen verwenden können. Das heißt, wir haben es hier wirklich zu tun mit sehr, sehr gewachsenen und manifesten Strukturen und natürlich auch mit tradierten Dynamiken innerhalb vom Versorgungssystem, also auch mit Hierarchien. Also in welcher Hierarchie und wie verankert ist ein männlicher Arzt in einer Klinik und wie verankert ist eine Pflegefachkraft? Das braucht wirklich und wahrscheinlich, ich glaube, wir sind da schon am Beginn von einem Prozess, also da bin ich eher zuversichtlich, aber das wird noch dauern.
Jetzt sagen Sie, wir sind am Beginn von einem Prozess. Woran machen Sie das fest?
Dass das Thema zumindest in der Öffentlichkeit tatsächlich diskutiert wird. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung und wir merken es zum Beispiel auch bei uns an der Gesundheit Österreich, wenn auch irgendwie Anfragen kommen zu eben Berichten oder so. Das Interesse ist einfach hoch. Es gibt eine hohe Nachfrage an Berichten, an Daten und das von unterschiedlichsten Ebenen, aber vor allem auch aus der Bevölkerung. Und ich gehe mal davon aus, dass hier bei FEM und bei FEMMED das vielleicht aus der Perspektive auch nochmal vielleicht abdecken könnt, wie der Zulauf bei euch auch ist. Also ich kriege da ja immer auch wieder mit, wie lang die Wartelisten sind. Da ist ein Thema bei Frauengesundheit, da spielt sich gerade wirklich viel ab. Oder auch jetzt zum Beispiel in der Beobachtung von, es gibt in Deutschland gerade einen ganz großen Forschungscall zur Versorgungssituation von Frauen. Also der ist irgendwie, da werden Millionen gerade reingesteckt. Oder nordische Staaten haben sich zusammengetan, um irgendwie eine gemeinsame Strategie zu Frauengesundheit oder Women's Health irgendwie auf den Weg zu bringen, zumindest irgendwie zu formen. Wir sind natürlich in einer Bubble, aber zumindest da tut sich was und nachdem ich seit 2015 das beobachte, habe ich schon den Eindruck, dass das wirklich mehr ist, als das zum Beispiel 2017 noch war. Oder auch bestimmte Themen 2017 einfach noch nicht möglich gewesen wären. Also 2017 wäre kein Menstruationsgesundheitsbericht möglich gewesen.
Frau Hotter, beobachten Sie Ähnliches in Ihrer Praxis? Beziehungsweise wie nehmen Sie die Entwicklung in der letzten Monate wahr?
Also durchaus ähnlich, oder meine Einschätzung deckt sich da zu 100%. Ich würde vielleicht gerne noch eine Ebene reinbringen, dass es natürlich inzwischen auch mehr Frauen deute hier gerade ein Anführungszeichen an, in mächtigeren Positionen gibt, ja, auch mehr gerade weibliche Ärztinnen. Also ich denke jetzt auch an die Regionen Kärnten und Gendermedizin, in der Politik, im Journalismus, in der Wissenschaft, die vielleicht aus Eigeninteresse oder zum Teil aus eigener Betroffenheit heraus das Thema einfach auch voranbringen. Und es gibt auch diesen wirtschaftlichen Faktor, ja, dass nicht auf Frauengesundheit zu schauen eigentlich riesige Kosten verursacht. Also auch diese volkswirtschaftliche Perspektive gibt's und manchmal ist halt leider nur das Argument, das zählt. Aber da habe ich schon das Gefühl, bei denen, die sich informieren und die wissend sind, da macht es was. Also das sieht man ein, dass das so ist.
Das ist für alle eigentlich am Ende sinnvoll, wenn alle gesund sind, gell? Also das ist
geht's
das
uns ist, allen gut? Geht's uns allen gut?
Ja, ist, so simpel wie es klingt, ist es manchmal so schwer, das umzusetzen, leider.
Und ich glaube, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben einfach jetzt Generationen, die kommen, für die wirklich Sachen selbstverständlich sind, die vor, also eine Generation vor uns halt auch noch nicht selbstverständlich war. Also ich glaube, das ist auch so ein Generationeneffekt, der mich in dem Fall auch zuversichtlich irgendwie macht, weil einfach vieles selbstverständlich ist, was auch nicht mehr wirklich zurückgedreht werden kann, glaube ich.
Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, Sie haben recht. Jetzt sind wir ja auf der strukturellen Ebene. Es muss sich strukturell ein bisschen was ändern, durch dass das System besser bzw. frauenfreundlicher funktioniert insgesamt. Es muss ein bisschen mehr Awareness bei den Ärztinnen vorhanden sein. Wenn wir auf individueller Ebene schauen, wie merke ich denn als Frau, dass ich bei dem Arztgespräch ernst genommen werde, Frau Hotter?
Indem ich das Gefühl habe, dass ich mit den Dingen, die mir wichtig sind, auch wirklich gehört werde. Das braucht natürlich Zeit, ja. Aber wenn bei mir übrig bleibt, ich habe gerade was falsch gemacht, ich bin gerade irgendwie peinlich berührt, oh nein, mit mir stimmt was nicht. Also das ist für mich dann eindeutig ein Zeichen, okay, da ist was schief gegangen, ja, weil ich habe ja eigentlich gerade Hilfe gesucht und die sollte ich hier eigentlich bekommen. Also das heißt, wenn ich tatsächlich all meine Anliegen, meine Beschwerden darlegen habe können und wenn dann klar ist, okay, es gibt vielleicht nicht auf alles auch sofort eine Antwort, ja, aber ich fühle mich ernst genommen und ich merke, die Person versucht mich da gegenüber oder Personen, können ja mehrere sein, denken da mit mir mit oder gemeinsam versucht man da weitere Schritte zu gehen.
Ist das, Frau Geiswinkler, wenn wir uns jetzt das Gesundheitssystem anschauen, was wir aktuell haben, ist es überhaupt umsetzbar an der großen Fläche?
Theoretisch ja. weil ich glaube, es in dem Fall ja auch nicht mal um medizinisches Wissen per se geht, sondern es geht um eine Haltung. Und insofern denke ich eben, also wenn die Haltung die richtige ist und ich grundsätzlich Menschen gegenüber oder Personen gegenüber wertschätzend auftrete und sie ernst nehme, dann ist ja schon sehr viel eigentlich gemacht. Ja, also da geht's noch nicht mal um eine medizinische Diagnose oder um eine klinische Diagnose. Also insofern meine ich theoretisch ja, weil es eigentlich nicht wirklich Ressourcen braucht. Also jemanden ernst zu nehmen, ist keine zusätzliche Ressource, die benötigt wird. Wie man das dann tatsächlich jetzt mit dem, wie das Gesundheitssystem in Österreich besetzt ist, löst, das ist sicher nochmal ein eigener Punkt. Aber es gibt ja auch relativ viele Fortbildungen auch zu Gesprächsqualität zwischen PatientInnen und ÄrztInnen. Also es wäre eigentlich auch sozusagen von Fort- und Weiterbildungen Angebot da, um sich hier zu schulen, um dann auch zu wissen, okay, was kann ich tun, um zum Beispiel eben KlientInnen oder PatientInnen ernst zu nehmen. Und wir haben das im Rahmen von eigentlich in dem Fall LGBTIQ+ Untersuchungen auch gesehen, dass zum Teil wirklich ganz simple Mikrointerventionen auch helfen, um einen Raum aufzumachen, der eher dann ein Willkommensort werden kann. Ja. Also bei LGBTIQ+ ist zum Beispiel die Regenbogenfahne irgendwie aufzustellen oder irgendwie ein queer-friendly-Symbol irgendwo hinzukleben. Also das sind zum Teil ganz simple Sachen, die nicht mal auffällig sein müssen oder Broschüren irgendwie aufzulegen, die bestimmte Zielgruppen ansprechen und man weiß, okay, das ist okay, dort jetzt irgendwie in dem Fall als queere Person oder auch als Frau oder als Mädchen zu sein. Und ich muss mich nicht komisch fühlen. Also auch sowas kann helfen und kostet auch nicht wirklich viel an Ressourcen.
Was kann ich oder was können Frauen denn auf der anderen Seite ganz individuell tun, um ihre Gesundheit selbstbestimmt gestalten zu können?
Also das ist für uns als Frauengesundheitszentren ein ganz wichtiges Thema. Stichwort Gesundheitskompetenz, ja. Beziehungsweise die Geschichte der Frauengesundheitsbewegung hat ja ganz viel damit zu tun, mehr Expertinnenwissen wieder zurückzugeben, ja, oder mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen und wo wir versuchen in verschiedenen Kursen zum Beispiel, ja, die Gesundheitskompetenz zu stärken, indem wir Frauen mitgeben, dass es gut und wichtig ist, dass sie sich vorbereiten zum Beispiel auf das Gespräch, ja, vielleicht vorher schon Notizen machen, sich die Fragen aufschreiben, die sie haben. gerade wenn sie sich irgendwie unsicher fühlen, ja, das ist total okay, so eine Begleitperson mitzunehmen, weil 4 Ohren mehr hören als 2, ja, oder auch sich während dem Gespräch mit der Gesundheitsprofessionistin Notizen zu machen, ja, und im Zweifelsfall dann nochmal nachzufragen oder zu schauen, sind all meine Fragen beantwortet, indem wir auch aufklären über Rechte als Patientin oder Patient, also wenn man auch mit dieser Haltung reingehen kann, hey, ich habe hier Rechte, ich habe ein Recht auf Information und so weiter, dann kann man natürlich auch mit einer anderen Sicherheit ins Gespräch gehen. Ja.
Ist auch wieder, also es klingt so ein bisschen, als wenn es auch wieder eine Form von Haltung ist, die wir oft einfach vielleicht noch nicht einnehmen, weil uns von der Gesellschaft ein bisschen was anderes suggeriert wird vielleicht.
Also ich denke so Thema Autoritätshörigkeit, ja, und schon an vielen Stellen noch so dieser unglaubliche Respekt vor den Göttern in Weiß und dann ist man aufgeregt und dann ist man irgendwie unsicher und dann passieren auch solche Situationen, ja, dass zum Beispiel eine Patientin nackt ist, na, die kann nicht mehr so gut zuhören, selbstverständlich nicht, ja. Also wenn ich Angst haben muss oder irgendwie mich sehr unwohl, unsicher fühle, dann kann ich auch nicht auf meine kognitiven Ressourcen voll zurückgreifen und da entsteht einfach ein ganz unangenehmes Machtungleichgewicht und da kann ich auch wiederum, oder, mit ganz einfachen kleinen Dingen eine Atmosphäre herstellen, die eine gute Gesprächsatmosphäre näher legen, sagen wir mal so. Ja.
Frau Gaswinkler, Sie nicken?
Ja, ich kann das total bestätigen. Und wir haben das auch in einem Bericht, den wir auch erstellt haben, den Menstruationsgesundheitsbericht, auch mit Fokusgruppen gesehen, dass Frauen auch, wie du schon gesagt hast, es hilft ihnen, wenn sie sich vorbereiten. Also wenn einfach sie sich hinsetzen und überlegen, okay, was will ich sagen? Und was ihm auch hilft, eben wirklich auch in Kurse zu gehen und mit anderen Frauen gemeinsam Szenarien durchzuspielen und sich auszutauschen mit anderen Frauen. Also so sich gemeinsam zu stärken mit anderen Frauen, dass das total hilft und auch selbst mal schon sprachlich durchzuspielen, was sage ich und wie fühlt sich das an. Und das aber in einem Safe Space, also in einem sicheren Rahmen, dass das enorm stärkend wirkt. Und dazu gibt es eben von den Frauengesundheitszentren und von den Frauenberatungsstellen eigentlich fast überall Angebote, die in Anspruch genommen werden können und können wirklich super helfen, ja.
Das glaube ich auch. Wie hat das Wissen um den Gender Health Gap, weil Sie sich ja beide auf Ihre eigene Art sehr damit auseinandergesetzt haben und auch weiter auseinandersetzen. Wie hat das Ihr eigenes Gesundheitsverhalten verändert? Frau Hotter, Sie lachen.
Das hat es mit Sicherheit in vielen Facetten, aber manchmal sind es ja auch so unbewusste Dinge, die man dann sich aneignet. Aber ich muss auch gestehen, ganz oft bin ich einfach empört, weil ich merke, ich als Individuum allein kann es nicht gestalten. Ja, also ich bin zweifache Mutter und ich bin auch total froh, dass ich meine Kinder habe. Aber gewisse Belastungen, Schwierigkeiten und so weiter sind nicht, weil ich die Kinder habe, ja, sondern weil einfach das Leben hier und das Arbeitsleben und wie bin ich abgesichert in Richtung Pension. Und also da gibt es so viele Facetten. Wie ist es mit Kinderbetreuung? Was gibt es für unendlich viele Erwartungen an mich als Mutter, die sich zum Teil widersprechen und dann soll man nur attraktiv sein und außerdem und überhaupt. Also da gibt es so vieles, das habe ich nicht selber in der Hand. Und also schon auch dieses Bewusstsein dafür, wie viel da auf struktureller Ebene einfach nicht ganz gerecht ist und dass das veränderbar wäre, aber dass es halt immer auch die Kräfte gibt, die das nicht möchten, weil sie davon profitieren, dass es ist, wie es ist. Mhm.
Ja, die Datenlage, also die Daten immer wieder anzusehen, auch die unterschiedlichen, also das macht schon was. Ja, das ist schon dann auch nochmal, genau jetzt zum Beispiel die Beispiele mit, wie wirkt sich das Einkommen oder sozusagen alles, was an Einkommen über einen Lebensverlauf irgendwie da ist, aus auf die Pensionen und wie wiederum wirkt sich dann die Pensionshöhe aus, auf was kann ich mir dann leisten an Gesundheitsleistungen im Alter. Also natürlich hat das im Hinterkopf dann auch immer mit und eben ist eben sehr viel eben strukturell bedingt auch, ja, also wo man halt als einzelne Person dann nicht wirklich so viel Spielraum auch hat. Aber es ist halt schon sehr bewusst und was es bei mir dann, glaube ich, auch schon macht, ist, wenn ich dann in Diskussionen auch komme, privat oder so, da merke ich schon, dass ich dann auch auf das schon sehr stark zurückgreife, was ich einfach weiß und wozu es einfach Daten gibt. Und da halt dann schon, glaube ich, auch immer wieder darauf hinweise, okay, aber das ist jetzt nicht erfunden, das ist keine subjektive Wahrnehmung, sondern dazu gibt es einfach Daten. Und das andere ist, weil mir das jetzt auch gerade eingefallen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir arbeiten jetzt gerade irgendwie vermehrt zu den Wechseljahren und Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten. Und ich dann schon auch wieder, weil ich ja keine Medizinerin bin und dann medizinische Leitlinien anschaue und es ist schon sehr kompliziert auch, ja. Also wie Hormone dann sich auf weiß nicht was alles auswirken und wie das zusammenspielt, und da denke ich mir dann immer wieder zwischendurch, das ist schon auch spannend, dass das erst jetzt auch irgendwie so in den Forschungsfokus irgendwie rückt, weil ich meine, eigentlich müsste das ja auch schon vor 100 Jahren unglaublich spannend gewesen sein als Forschungsgegenstand.
Und wir waren wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren ein bisschen mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Ja. Ja, es ist sowieso faszinierend, dass es ja wirklich deutlich komplexer ist. Also ich habe mir das jetzt neulich auch erklären lassen von der Gendermedizinerin. Sie meinte halt auch, also wir durchlaufen jeden Monat 4 Phasen. Der männliche Körper hat eine. Mhm. Und wahrscheinlich wurde es der Einfachheit so genommen, aber normalerweise hätte man das Komplexere nehmen müssen, theoretisch, rein logisch betrachtet. Mhm. Und es aufs Simplere runter. Aber
wir alle streben nach Komplexitätsreduktion.
Eben. Also auf eine Art. Da darf man auch Verständnis dafür haben. Aber es ist total super, dass wir da jetzt mittlerweile auf einem guten Weg sind. Und was würden Sie sagen, wenn jetzt jemand den Podcast hört oder auch sich generell mit dem Thema auseinandersetzt, worauf sollte man als junge Frau heutzutage vor allem achten, was die Gesundheit angeht? Was ist so das, was Sie im jüngeren Ich vielleicht dazu sagen würden?
Also ich glaube, wenn es wirklich Mädchen sind, junge Frauen, ich weiß, dass das wahrscheinlich für viele nicht wirklich so funktioniert, weil eben Selbstwert so ein Thema ist, auch gerade bei den Mädchen im Zusammenhang mit Körperbild und das so ineinander wirkt. Aber wenn es irgendwie geht, sich selbst wirklich ernst zu nehmen. Und das, was ich selber merke an mir als Mädchen, das ernst zu nehmen und dann irgendwie damit irgendwie auch zu arbeiten und zu sagen, okay, aber für mich ist es so. Also es ist schon so, dass auch in den Arbeiten, die wir machen, ist einfach eigentlich immer auch der Ansatz, das subjektive Empfinden, das ist das Richtige, ja. Also es gibt natürlich objektive Daten, aber wenn es um sowas eben auch geht, wie eben dieses ernst genommen werden, dann ist, wenn ich mich als Mädchen gerade subjektiv irgendwie verletzt fühle, das sich nicht ausreden zu lassen, ja, dann empfinde ich es gerade so. Das ist nichts, was irgendwie Mädchen oder junge Frauen erfinden, auch nicht ältere Frauen, ja. Ich glaube, das ist so wichtig, und damit dann halt auch irgendwie in Diskussionen zu gehen mit so einer Haltung, ja, also mit so einem Selbstverständnis und sich gegenseitig zu stärken darin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der nächste Punkt, weil allein schafft man es halt wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann man halt versuchen, dann wirklich mit anderen, mit mehreren, sich gegenseitig darin zu stärken und auszutauschen vor allem.
Würde ich zu 100% unterschreiben. Und ich würde noch dazu raten, paranoid zu sein in der Hinsicht, wo marktwirtschaftliche Interessen einem ein Gefühl bereiten wollen, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du musst was an dir ändern. Ja, da besser skeptisch sein.
Ja, ich glaube, skeptisch sein ist gerade im Gesundheitsbereich gar nicht mal so unklug, weil man halt, der Körper sagt einem schon oft, was los ist, gell? Also das ist, glaube ich, was man lernen darf. Mir bleibt vor allem, mich bei Ihnen beiden für den tollen Austausch zu bedanken.
Sehr gern.
Danke.
Ich glaube, man merkt, wie viel es dazu zu sagen gibt und dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Für mich ist vor allem hängen geblieben, wie vielseitig der Gender Health Gap ist, dass sich strukturell noch viel ändern muss, aber dass wir auf einem guten Weg sind und dass es sich lohnt, auf den Körper zu hören. Mut macht vor allem, dass wir auch durch kleine Stellschrauben etwas für eine selbstbestimmte Gesundheit schon tun können. Mir bleibt noch, Sie, liebe Hörerin, genau dazu zu ermutigen und mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, ein Like dalassen oder einen Kommentar. Das alles hilft dabei, unseren Podcast bekannter zu machen und dabei Themen, die Frauen wirklich interessieren, zu verbreiten. Danke für Ihre Unterstützung. Wir hören uns.
Hat Ihnen Welt der Frauen zum Hören gefallen? Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frauen für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at.